Liebe Zuhörer unseres Radios, ich freue mich, Ihnen das Papstbuch auslegen, nahebringen zu können, zumal es jetzt auch auf die Zeit vor Weihnachten eingeht. Es geht um die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Nicht nur räumlich, nämlich im Tempel, ergeht die Verheißung im Kontext des Alten Bundes. Alles, was hier gesagt wird und geschieht, ist von Worten der Heiligen Schrift durchdrängt, in der Weise, wie wir es bedacht haben. Also es sind Worte der Heiligen Schrift, so hat der Papst ausgeführt, die herrenlos sind und ihren eigentlichen Herrn ihre Erfüllung suchen. Die Worte erhalten durch die neuen Geschehnisse erst ihren vollen Sinn und umgekehrt. Die Geschehnisse sind bleibend bedeutsam, weil sie aus dem Wort kommen, erfülltes Wort sind. Zwei alttestamentliche Textgruppen fügen sich hier zu einer neuen Einheit zusammen. Das sind zunächst die verwandten Geschichten der Verheißung eines Sohnes an unfruchtbare Eltern, der gerade so als von Gott selbst geschenkt erscheint. Das ist ja oft ein Thema, das auftaucht. Der Papst bringt dann diese Beispiele. Denken wir vor allem an die Ankündigung der Geburt Isaaks, des Erben der Verheißung, die Gott Abraham geschenkt hat. Dann zitiert er aus der Genesis. Da sprach der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu gehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lachst du? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Sie hören diesen Satz, ist beim Herrn etwas unmöglich? Das ist dann auch in der Verkündigung des Engels, der Satz, den der Engel sagt. Eng verwandt ist auch die Geschichte von der Geburt Samuels. Hannah, seine Mutter, war unfruchtbar. Auf ihr leidenschaftliches Gebet hin verhieß ihr der Priester Eli, Gott werde ihre Bitte erfüllen. Sie wurde schwanger und weihte ihren Sohn Samuel dem Herrn. Johannes steht so in der großen Reihe derer, die aus unfruchtbaren Eltern durch ein wunderbares Eingreifen des Gottes geboren werden, dem nichts unmöglich ist. Weil er so in einer besonderen Weise von Gott kommt, gehört er ganz Gott und wiederum deshalb ist er ganz für die Menschen da, um sie zu Gott zu führen. Wenn von Johannes gesagt wird, dass er Wein und Berauschendes nicht trinken werde, Lukas 1,15, wird er damit auch in die priesterliche Tradition eingewiesen. Der Papst zitiert dann Levitikus 10,9. Das können Sie ja mal für sich schon mal überlegen, was heißt denn das konkret, dass er Berauschendes und Wein nichts trinken wird? Ja klar, dass er jetzt keinen Alkohol zu sich nimmt, aber das steht ja nicht per Zufall dort. Es ist ja eigentlich erlaubt, das zu tun. Denken Sie an die schönen Weinberge in Israel, wenn Sie schon mal dort waren. Was meint ihr das? Preisfrage. Der Papst gibt die Antwort. Und das ist immer wieder das Erstaunliche, dass plötzlich Worte der Heiligen Schrift, die wir schon 100-mal gehört haben, zu sprechen beginnen. Er zitiert Levitikus 10,9. Von den Priestern, die Gott geweiht sind, heißt es dort, Wein und Rauschtrank dürft ihr, du und deine Söhne, nicht trinken, wenn ihr in das Begegnungszelt geht, also das Bundeszelt, wo die Schechinah, die Gegenwart Gottes, anwesend ist. Das Zelt, das er wieder auf der Wanderung Israel begleitet hat. Sonst müsst ihr sterben. Dieses Gesetz, dass ihr kein Wein trinken dürft, gilt ewig in all euren Geschlechtern. Johannes, so der Papst im Kommentar, der vom Mutterschoß an vom Heiligen Geist erfüllt sein wird, lebt gleichsam immer im Begegnungszelt. Ist Priester nicht nur in gewissen Augenblicken, in denen er das Zelt betritt, sondern mit der Ganzheit seiner Existenz und kündigt so das neue Priestertum an, das mit Jesus erscheinen wird. Hätten Sie das jetzt mit dem einen Satz in Verbindung gebracht, dass er Wein und berauschendes Getränk nicht trinken wird? Also Sie merken, es ist einfach schön, dass einem das erschlossen wird und dass man wieder etwas versteht von der Heiligen Schrift. Neben diesem Textkomplex, der den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes entnommen ist, prägen prophetische Texte aus den Büchern Malachi und Daniel das Gespräch des Engels mit Zacharias. Hören wir zunächst Malachi. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. Siehe, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Zitat Ende. Die Sendung des Johannes wird von der Gestalt des Elia her gedeutet. Er ist nicht Elia, aber er kommt in Geist und Kraft des großen Propheten. Insofern erfüllt er in seiner Sendung doch die Erwartung. Elia werde wiederkehren und das Volk Gottes reinigen und neu aufrichten. Es bereiten für die Ankunft des Herrn selbst. Johannes wird damit einerseits in die Kategorie der Propheten eingereiht und doch zugleich über sie hinausgehoben, da der wiederkommende Elia der Wegbereiter für Gottes eigenes Kommen ist. So wird in diesen Texten im Stillen die Gestalt Jesu, sein Kommen mit dem Kommen Gottes selbst identifiziert. In Jesus kommt der Herr selber und gibt damit der Geschichte ihre endgültige Richtung und Erfüllung. Das ist damit gemeint. Bei Malachi heißt, der Herr wird kommen. Damit ist Gott gemeint. Und wenn jetzt das bezogen wird auf das Christusereignis, ist es eigentlich auch klar, dass Christus, dass Jesus auch der Sohn Gottes ist. Der Prophet Daniel ist die zweite prophetische Stimme, die im Hintergrund unserer Geschichte steht. Nur im Buch Daniel kommt der Name Gabriel vor. Dieser große Gottesbote erscheint dem Propheten, Zitat, zur Zeit des Abendopfers, um Botschaft über die künftigen Geschicke des erwählten Volkes zu bringen. Den Zweifeln des Zacharias gegenüber offenbart sich der Gottesbote als, Zitat, Gabriel, der vor dem Angesicht Gottes steht. Im Danielbuch gehören zu den Offenbarungen, die Gabriel übermittelt, die geheimnisvollen Zahlenangaben über bevorstehende Nöte und die Zeit der endgültigen Rettung, die inmitten aller Bedrängnisse anzukündigen der eigentliche Auftrag des Erzengels ist. Mit diesen verschlüsselten Zahlen, das sind diese Jahrwochen, hat sich sowohl das jüdische wie das christliche Denken immer wieder befasst. Besondere Aufmerksamkeit hat dabei die Verheißung der 70 Wochen gefunden, die, Zitat, für dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt sind, bis ewige Gerechtigkeit gebracht wird. Der bekannte französische Mariologe Laurentin hat zu zeigen versucht, dass die Kindheitsgeschichte des Lukas einer genauen Chronologie folge, wonach von der Ankündigung des Zacharias bis zur Darstellung Jesu im Tempel 490 Tage verflossen seien, also 70 Wochen zu je 7 Tagen. Ob Lukas bewusst eine solche Chronologie aufgebaut hat, muss offen bleiben, so der Papst. In der Erzählung von der Erscheinung des Erzengels Gabriel zur Stunde des Abendopfers darf man wohl aber einen Hinweis auf Daniel, auf die Verheißung der ewigen Gerechtigkeit sehen, die in die Zeit eintritt. So wird uns auf diese Weise gesagt, die Zeit ist erfüllt. Das verborgene, von der Öffentlichkeit der Welt nicht wahrgenommene Ereignis, das sich beim Abendopfer des Zacharias zuträgt, zeigt in Wirklichkeit die eschatologische Stunde an, die Stunde des Heils. Darf Ihnen den Segen spenden, segne und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.